Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor 100 Jahren, 1919, sorgte ein neues Wort für Angst und Schrecken bei deutschen Unterhaltungsmusikern. Jazz war das Wort. Zum ersten Mal in einer Musikzeitschrift zu lesen und keiner wusste, was darunter zu verstehen war. Schnell war klar, es musste ein neuer Tanz sein. Original aus den USA und die aktuellen Tänze der Saison hießen deshalb Cuyaba Jazz, Demerol Jazz oder Old Joe Jazz. Aber auch wenn die Geschichte des Jazz in Deutschland mit einem Missverständnis begann, es war eine Erfolgsgeschichte und ist es bis heute. Und beschrieben hat diese Geschichte der Direktor des Jazz-Instituts Darmstadt, Wolfram Knauer. Und Auslöser für sein Buch war, weshalb die Musik hierzulande so starke emotionale Reaktionen hervorruft. Und ob er darauf schon eine Antwort gefunden hat, das wollte ich von Wolfram Knauer wissen.
Naja, die Antwort hatte ich sicherlich schon davor. Jazz ist eine Musik, die Individualität ausstrahlt. Es ist eine Musik, bei der man sich selbst spielt. Und gerade in einem Land, das im 20. Jahrhundert so oft in verschiedenen Umbrüchen war, ist dieses sich selbst spielen, glaube ich, eine ganz besondere Qualität, die sowohl die Musiker als auch die Hörer besonders angesprochen hat.
Die Geschichte des Jazz in Deutschland begann ja mit einem Missverständnis, schreiben Sie. Der Jazz wurde als Tanz aufgefasst und überhaupt fiel die Einordnung schwer. War das jetzt ein speziell deutsches Phänomen oder gab es das in anderen Ländern auch?
Das gab es auch in anderen Ländern. Anfangs hat man diese Musik als eine Modemusik begriffen und selbst in den Vereinigten Staaten wurde Jazz in der Hauptsache zum Tanz gespielt am Anfang. Dass das eine eigene Kunstform werden würde, das erkannte man erst so Mitte der 20er Jahre, als klar war, dass Musiker wie Louis Armstrong und andere aus der Improvisation heraus neue Werke kreieren konnten, die ganz anders funktionierten, als das in der Musik sonst so der Fall war.
Ist ja interessant, dass gerade klassische Musiker, zum Beispiel ein Dirigent wie Ernest Ansermet, das begriffen hat und einen schönen Aufsatz aufgezeigt hat.
Ich glaube, in den 20er Jahren wurde der Jazz als auch als eine Art potenzieller Ausweg aus den vielen Krisen gesehen, in der die klassische Musik steckte. Man erkannte zum einen erkannte man die Improvisation als eine Art des Musikmachens, die anders funktionierte als in der klassischen Musik. Zum zweiten aber erkannte man die Energie, die in dieser Musik steckte, die man in der immer komplexer werdenden Kompositionslandschaft der Zeit vielleicht nicht mehr ganz so sah und fühlte.
Sie steigen ja in Ihrem Buch auch tief in die frühen Jahre des deutschen Jazz ein. Es werden Musiker wie der Klarinettist Erik Borchardt vorgestellt, einer der vielleicht ersten richtigen deutschen Jazzmusiker, auch der mit den US-Amerikanern mithalten konnte. Warum ist er heutzutage eigentlich so wenig bekannt?
Ich glaube, der frühe Jazz ist ganz allgemein relativ wenig bekannt. Oder wenn man an den frühen Jazz denkt, dann denkt man halt an die amerikanischen Künstler. In Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas hatten sich die Musiker eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig freigespielt, hatten einen eigenen Klang erfunden, entdeckt. In den 20er Jahren spielte man nach, da spielte man so, wie die Amerikaner klangen.
Sogar nach Schallplatte, ne?
Und sogar nach Schallplatte. Das heißt, man versuchte, dieses Klangerlebnis, ich wollte sagen, zu imitieren, aber nachzuvollziehen, was einen bei den amerikanischen Größen so faszinierte.
Wie lässt sich der Jazz aus Deutschland eigentlich charakterisieren? Gibt es so etwas wie eine typisch deutsche Spielart, die sich irgendwann herausgebildet hat?
In den 60er Jahren als Musiker anfingen, die eigene Seele sozusagen zu entdecken. Da beschäftigten sie sich in Deutschland ganz besonders stark beispielsweise mit der neuen Musik, also mit musikalischen Diskursen aus dem Bereich der sogenannten E-Musik, der ernsten Musik. Etliche Musiker studierten bei Komponisten aus dem Bereich der klassischen Moderne und das floss auch in ihre Musik hinein. Wenn überhaupt, dann ist es manchmal vielleicht der deutsche Hang zur Perfektion, den man auch im Jazz findet. Wenn schon freispielen, dann richtig freispielen. Ich glaube, ein Musiker wie Peter Brötzmann, den konnte es wirklich nur hier in Deutschland geben. Das wäre vielleicht meine Antwort. Aber all diese Charakterisierungen stimmen nicht mehr, sobald man die nächste Aufnahme anhört.
Natürlich spielt im Nachkriegsjazz nicht nur der bundesdeutsche Jazz eine Rolle. Sie räumen ja dem DDR-Jazz auch einen großen Raum ein in Ihrem neuen Buch. Wo wurde denn eigentlich der interessantere Jazz gespielt? In Ost- oder in Westdeutschland?
Das mag ich nicht so richtig beurteilen, weil...
Oder worin unterschieden Sie sich, wenn Sie sich denn unterschieden?
Sie unterschieden sich auf der einen Seite in der Rezeption des amerikanischen Jazz. Hier im Westen konnte man halt die amerikanischen Musiker live hören. Im Osten war das nicht möglich. Da wurde man beeinflusst durch Schallplatten, vor allem aber durch den Rundfunk, durch den westdeutschen Rundfunk, durch die Voice of America, also den amerikanischen Propagandasender, der in den Osten ausstrahlte. Das beeinflusste einen. Und zum Zweiten unterschieden sie sich durch die Konnotation, durch die Beibedeutung, die dem Jazz zugeteilt wurden. Im Osten handelte Jazz eben immer auch vom Westen. Er handelte immer von Freiheit, er handelte immer von einer Art von Individualität, die man im alltäglichen Leben nicht ganz so ausleben konnte wie in der Musik. Und musikalisch unterschieden sie sich dadurch, dass im Osten, würde ich mal sagen, diese Freiheit auf eine andere Art und Weise ausgelotet wurde, sehr viel stärker mit den vorgegebenen Strukturen gearbeitet wurde, über die man hinweg spielte, als das im Westen der Fall war, wo man gleich alles umstürzen konnte. Also man kann es durchaus hören. Es gibt im Osten eine andere Art von musikalischem Humor als in Westdeutschland. Und ich sage nochmal, immer wenn ich sowas sage, fallen mir sofort ganz viele Beispiele ein, die dem widersprechen würden.
Wenn wir jetzt mal wieder in die Gegenwart schauen, stimmt der Eindruck, dass es deutsche Jazzmusikerinnen und Musiker vielleicht noch immer ein bisschen schwerer haben, sich im Ausland durchzusetzen?
Ja, da ist bestimmt was dran. Das Goethe-Institut versucht seit den 60er Jahren, Jazz auch ins Ausland zu bringen. Also es gibt die berühmten Goethe-Tourneen, auf denen schon Albert Mangelsdorf durch die Welt unterwegs war. Jazz wird in der Zwischenzeit als eine deutsche Art des Musikmachens verstanden. Es gibt genügend öffentliche Einrichtungen, die, wenn sie die aktuelle Szene abbilden wollen, auf jeden Fall auch improvisierende Musiker einladen. Aber die Rezeption im Ausland ist sicherlich nach wie vor kleiner als hierzulande. Ein Michael Wolny kennt man, ein Till Brönner kennt man, Peter Brötzmann kennt man auf der ganzen Welt. Aber dann wird es auch schon mau.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich überlege mir, bei welchen anderen Ländern das anders ist. Die Skandinavier.
Finnland zum Beispiel.
Genau. Die Skandinavier finanzieren ganz stark die Präsenz ihrer Musiker im Ausland. Das heißt, da gibt es eine sehr bewusste Exportförderung. Das ist bei uns erst im Kommen. Also die Diskussionen gibt es überall. Es gibt die Initiative Musik, die versucht, Musiker ins Ausland zu bringen. Es gibt das Goethe-Institut. Aber in dem Maße, wie das die Schweiz oder Schweden oder Norwegen macht, ist das hierzulande noch nicht der Fall.
Und Sie sprechen sich also für eine Jazzförderung im Inland sowie auch im Ausland aus?
Ich glaube, Jazz als aktuelle Musik braucht auf jeden Fall Subventionen. Anders funktioniert diese Musik nicht. Ich nenne sie immer die Forschungsabteilung der aktuellen Musik. Also hier wird geforscht und hier wird ausprobiert, hier wird reagiert, die ganze Zeit reagiert auf die anderen Musiker auf der Bühne, aber auch auf das, was im gesellschaftlichen Raum passiert. Und die Räume, die es braucht, um musikalisch zu forschen, diese Räume müssen auf jeden Fall finanziert werden.
Kurze Frage zum Schluss. Wer ist denn für Sie der interessanteste und vielversprechendste Forscher oder die Forscherin heutzutage im deutschen Jazz?
Wow. Um die Frage habe ich mich in meinem Buch auch ein wenig herumgedrückt. Meine Antwort ist folgendermaßen. Mich faszinieren immer Musiker, die mich überraschen. Das letzte Mal bin ich überrascht worden von Axel Dörner, einem Trompeter aus Berlin. Ich war in Berlin, der hat gerade den Berliner Jazzpreis gekriegt. Und ich dachte, ich wüsste, was mich an dem Abend erwartete. Und dann kam was ganz anderes. Und das fasziniert mich jedes Mal. Jazz ist die Musik der Überraschung. Und wenn diese Überraschung gelingt, großartig.
Sagt Wolfram Knauer. Er hat das Buch geschrieben, Play Yourself, Man, zur Geschichte des Jazz in Deutschland. Herr Knauer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und erschienen ist das Buch im Reclam Verlag und kostet 36 €.